Wissen Sie noch unser Thema? Gott, das ist ja schrecklich mit diesem Mikrofon. Gott einen Ort sichern. Und wir sind davon ausgegangen, von diesem Wort von Madeleine de Brel, die mitten in der Wüste, kann man sagen, geistigen Wüste von Ivry, wo sie in einer Arbeitervorstadt von Paris damals lebte, da hat sie ihre Berufung gefunden. Sie selber war ja eine Frau, die in ihrem Jugendalter den Glauben abgelegt hat. Man kann es gut vergleichen auch mit der heiligen Edith Stein, die ja auch im jugendlichen Alter den Glauben verloren hat. Die Jugend ist schon eine Zeit der Prüfung auch, ähnlich wie auch das Alter eine Zeit der Prüfung ist. Ich habe, als ich mich entschlossen hatte, ins Kloster zu gehen, auf einmal meine ersten Glaubenszweifel. Dann habe ich in meinen Schrank verborgen einen Zettel hineingeklebt mit einem Satz von der kleinen heiligen Therese. Und da stand drauf, um ein Haar wäre ich Atheist geworden. Also es ist gut, wenn man auch gebeutelt wird. Wenn mir damals jemand gesagt hätte, du wirst Novizenmeister, wäre ich sofort ausgetreten. Und wenn er gesagt hätte, du wirst Abt, da wäre ich sowieso weggegangen. Ja, ich habe damals wirklich auch eine schwere Zeit im Kloster erlebt, auch eine schwere Zeit des Klosters. Deshalb möchte ich Ihnen sagen, es ist wirklich eine Gnade, was wir erleben, sowohl in Stiepel, jetzt und auch in den vergangenen 25 Jahren mit allen Höhen und Tiefen. Sie wissen, dass wir auch Tiefen hier durchgelitten hatten. Und ich habe mich riesig gefreut, dass gerade auch im Jubiläumsjahr doch auch ein, wie ich es auch in der Predigt gesagt hatte, eine Versöhnung auch stattfinden konnte. Das war, glaube ich, das stärkste Zeichen und das größte Geschenk für dieses Jubiläumsjahr. Denn ich bin glücklich, dass unser Pater Beda doch wirklich in Frieden ist, im inneren Frieden, und dass er in all den Jahren auch immer mit uns verbunden war. Gott sei Dank. Und wir haben ihm wirklich sehr viel zu verdanken. Er ist eben der Mann des Aufbruchs gewesen und er war sicher von der Vorsehung der beste Mann, der diesen Aufbruch wagen konnte. Aber wie es auch oft in verschiedenen anderen Gründungen ist, diejenigen, die den Aufbruch wagen, sind nicht gleichzeitig diejenigen, die dann die Kraft auch zum Durchhalten haben. Und das ist halt eine Erfahrung, die wir machen können, die eine menschliche Erfahrung ist. Aber umso schöner ist es, wenn es wirklich Frieden gibt. Und wenn man miteinander gut umgeht. Und ich habe mich richtig gefreut, dass unser Abt Gregor auf ihn bei meinem 25-jährigen Priesterjubiläum, das wir in Heiligen Kreuz gefeiert haben, auf ihn zugegangen ist. Ist bei uns gar nicht so leicht, dass man aus der Reihe schert und während der Liturgie etwas anderes macht, als vorgeschrieben ist. Und ihn dann den Friedensgruß gegeben hat. Und das hat den Pater Beda so bewegt, dass er dem Abt Gregor einen herzlichen Brief, einen wirklich versöhnlichen Brief geschrieben hat. Und dass er diese Versöhnung noch einmal hier in Stiepel wiederholt hat. Und das war für mich ein wunderbares Zeugnis auch, wie Mönche und Christen miteinander umgehen müssen. Wir erleben immer wieder auch Grenzen unseres eigenen Verstehens. Wir können nie alles begreifen. Der heilige Augustinus sagte einmal ganz deutlich, dass wir uns nicht einmal selber erkennen können, weil Gott uns eben innerlicher ist, als wir uns selber innerlich ist. Und ich sage oft, Wie können wir dann den anderen einschätzen und begreifen? Deshalb müssen wir viel Geduld haben mit uns selber, mit den anderen und mit Gott. Denn wir können nur das Wort des heiligen Augustinus nachsprechen, dass er gesagt hat, si comprehendis non est Deus. Wenn du ihn begreifst, dann ist er nicht Gott. Es bleibt auch das Unbegreifliche an Gott. Es bleibt das Größere. Und das ist für uns auch gut so, dass wir immer wieder uns dieser Größe Gottes auch anvertrauen dürfen, in der Gewissheit, wie es die heilige Edith Stein sagt, lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die deine sind. Will deine Führung nicht verstehen, bin ja dein Kind. Bist Vater der Weisheit, auch Vater mir, führst durch die Nacht, du führst doch zu dir. Wunderbare Erfahrungen. Das kann man nicht in Büchern lernen. Das lehrt das Leben. Und das haben Sie selber wahrscheinlich schon in vielen Situationen Ihres Lebens auch nachsprechen dürfen. Und es ist wichtig, dass wir gerade auch solche Situationen durchleiden, weil das Leiden uns Christus ähnlich macht. Wenn wir jetzt von drei Zugängen sprechen, dann sind es Zugänge des Lebens. Nicht, wir sprechen hier nicht über irgendeine Theorie. Wir sprechen über unser Leben. Wie geht das? Wie geht das Leben eines Glaubenden? Und da wird von uns ein dreifacher Zugang gefordert, nämlich Zeugnis, da steckt schon das Martyrium drin, Mission, da steckt die Sendung drin, wo wir wissen, dass wir selber nicht die Sendenden sind. Sendung geht immer von einem anderen aus. Und Verkündigung. Also mitten in diesem Leben, in dem wir stehen, und mit unserem Leben in dieser Gesellschaft, in dieser Wüste, haben wir auch heute eine großartige Aufgabe als Glaubende. Dass wir wissen, der Herr nimmt uns selber mit unserem Leben so in den Dienst, dass es zum Zeugnis für ihn wird. Wir hoffen nicht, dass wir alle im Martyrium sterben. Das wäre schrecklich. Aber ich habe die Christen in Nigeria bewundert. Wir hatten erst vor wenigen Monaten, oder war es vielleicht 1,5 Jahre, hatten wir einen Besuch von Nigeria. Wir haben auch an unserer Hochschule Studenten aus Nigeria schon gehabt. Wir haben Studenten aus der ganzen Welt, mit Ausnahme von Australien. Wir haben 240 Studenten. Davon sind 140 Priesteramtskandidaten. Und ich möchte hier, steht nicht im Manuskript, ich möchte hier wirklich ganz herzlich Ihnen danken, was Sie für unsere Hochschule auch getan haben. Viele von Ihnen. Manche ganz gewaltige Beträge. Viele haben aber auch, das möchte ich sagen, das Schärflein der Witwe mit ganzem Herzen gegeben. Und das sind Tausende. Wir stehen wirklich in unserer Hochschule so da, dass wir dankbar keine Schulden haben, momentan. Und dass das Dach schon fast drauf ist. Und dass die Fenster auch schon bestellt werden können. Also es ist wirklich wunderbar, dass wir auch den Kostenrahmen nicht überschreiten. Und ich bin dankbar, dass wir hier wirklich eine Stätte haben, wo der Herrgott mit uns ist. Und ich hoffe, wir tragen immer den Glauben in zerbrechlichen Gefäßen, weil wir sind zerbrechlich. Ich hoffe, dass wir den Glauben treu bewahren. Das ist ganz entscheidend. Nun also Zeugnis für Christus. Kommen wir zu diesem ersten Punkt. Was bedeutet das? Und schauen wir noch einmal auf Madeleine de Brel. weil sie doch wirklich auch eine Leuchte ist, die uns auch heute durch ihr Licht faszinieren kann. Sie hat als Jugendliche in Paris sich zunächst dem Agnostizismus zugewendet. Das heißt, man kann ja nichts Genaues wissen. Irgendwas wird es schon geben, wie man in Österreich sagt. Und dann dem Atheismus. Das ist heute oft auch der Weg, wie viele junge Menschen oft in einem Flachsinn dahin leben, sich dann der Esoterik irgendwie öffnen und dabei aber diese Demut Gottes nicht verstehen, dass Gott schwache Menschen beruft, dass sie Zeugnis für ihn ablegen sollen. Das fängt schon bei den Aposteln an. Wer hätte denn, wenn er irgendein Weltprojekt vorgehabt hätte, einfache Fischer berufen? Die Zöllner vielleicht schon eher, nicht? Aber er hat eben einfache Fischer berufen und Zöllner. Er hat wirklich Zeloten berufen und Leute, die vielleicht ganz zurückhaltend waren. Das heißt, Kirche ist immer Kirche für alle Menschen. Und hier haben alle Platz. Wir sind nicht Menschen, die in einer Weise nur ein geschlossener Zirkel darstellen würden. Auch heute nicht, auch wenn wir in der Minderheit sind oder in die Minderheit kommen. Und die Situation haben wir ja schon. Weil mich erschüttert das, wenn ich auf die 25 Jahre zurückschaue und dann einmal hier allein nur in den Süden von Bochum schaue, nicht in das Dekanat Bochum Süd, wie es früher geheißen hat, wie viele Kirchen jetzt nicht mehr sind, die damals lebendig waren. Wir müssen sehen, dass wir heute wirklich zusammenhalten als Christen. Und deshalb versuchen Sie wirklich, kommen Sie immer zur Messe. Wenigstens am Sonntag, solange es geht. Lassen Sie sich nicht einfach abspeisen mit Alternativen. Wir brauchen diesen inneren Zusammenhalt. Und da ist es wichtig, dass es Gemeinden gibt. Ich greife noch einmal auf das zurück, was ich im ersten Vortrag gesagt habe, dass es Gemeinden gibt, die gleichsam geistliche Zentren sind. Es gibt sicher mehr als Stiepel und Hamborn und den Dom und Essen-Werden. Es gibt sicher viel mehr im Ruhrgebiet. Aber schauen Sie, dass es geistliche Zentren gibt. Und halten Sie da zusammen. Zeugnis. Madeleine de Brel hat damals gesagt, dass es außergewöhnliche Menschen gewesen sind, die ihr zwischen 7 und 12 Jahren, wie sie alt war, den Glauben beigebracht haben. Und es gaben mir, sagte sie wörtlich, nicht weniger außergewöhnliche Menschen in der Folge die entgegengesetzte Ausbildung. Was meine ich damit? Es gibt auch faszinierende Menschen, die nicht glauben können. Die dürfen wir nicht abschreiben. Müssen wir viel Geduld haben und vor allem viel Liebe. Gerade auch in der eigenen Familie. Sie sind nicht die Herren des Glaubens ihrer Kinder. Früher war das alles selbstverständlich. Heute ist es nicht mehr selbstverständlich. Und es gibt außergewöhnliche Menschen, die einen auch für den Nichtglauben begeistern können. Umso schöner ist es, wenn man Beispiele findet, wo jemand tatsächlich diese harten Wege durchgegangen ist. Denn wenn man den Agnostizismus betrachtet und auch den Atheismus, dann sind das ja eigentlich frustrierende Lebenseinstellungen, wo zum Schluss nichts mehr übrig bleibt, als nur noch das eigene Ich und das verkümmert. Mit 15 war sie strikt atheistisch und fand, das ist interessant, was sie sagt, die Welt täglich absurder. Und 2 Jahre später schrieb sie überzeugt von dieser Absurdität, Gott ist tot, es lebe der Tod. Aber mit 20 erlebte sie ihre heftige Bekehrung und das hat sie nie vergessen. Sie hat den Tag aufgeschrieben. Am 29. März 1924. Und am 30. Jahrestag dieses 29. Märzes 1924, nämlich 1954, an dem Jahrestag, am 30. Jahrestag, hat sie Folgendes geschrieben. Ich will das, was du willst, ohne mich zu fragen, ob ich es kann. Ohne mich zu fragen, ob ich darauf Lust habe. Ohne mich zu fragen, ob ich es will. Es hat mich sehr erinnert, diese Zeilen, noch einmal an die heilige Edith Stein, nämlich diese Blindheit. Blind vertrauen, lass blind mich, Herr, die Wege gehen, die deine sind. Und doch fällt es uns doch oft so schwer, in dieser Ganzhingabe zu leben. Ich habe bei mir in der Kapelle ein Gebetsbildchen vom heiligen oder seligen Charles de Foucault, wo seine Lebenshingabe formuliert ist, die er selber geschrieben hat, wo er gleichsam sagt, ich überlasse mich ganz deinem, mach mit mir, was du willst. Da habe ich noch Angst. Ich habe zwar großes Vertrauen auf Gott, aber es fehlt manches schon. Und da müssen wir auch ringen, jeden Tag ringen im Gebet. Jeden Tag ringen darum, dass wir wissen, was Gott tut, das ist wohlgetan. Ich bleib in seiner Hand. Ich werde nicht herausgenommen. Diese Bekehrung hat damals, diese heftige Bekehrung, wie sie bezeichnete, hat Madeleine de Brel als einen Übergang vom Tod zum Leben bezeichnet. Muss mal kurz auf die Uhr schauen. Mit kritischem Unterton beurteilt sie das Verhalten der Christen ihrer Zeit, eine Mahnung, die auch heute nichts von ihrer Bedeutsamkeit verloren hat. Madeleine de Brel schreibt nämlich, wo Anlass zur Verkündigung ist, diskutieren wir über Ideen, statt ein Lebendiges zu bezeugen. Wir verkündigen keine gute Nachricht, weil das Evangelium keine Neuigkeit mehr für uns ist. Wir sind daran gewohnt. Es ist für uns eine alte Neuigkeit geworden. Der lebendige Gott ist kein ungeheures, umwerfendes Glück. Er ist Gesolltes geworden. Entscheidend für sie war damals ihr geistlicher Vater Abbé Lorenzo, der sie über die Pfadfinderbewegung zum Einsatz als Sozialarbeiterin im kommunistischen Ivry, dieser kleinen Vorstadt von Paris, bewegte. Er war als Arbeiterpfarrer für sie eine Stimme, die das Evangelium hinausschreit. Bald schlossen sich ihr einige junge Frauen an, denen sie folgende Regel mitgab. Diese Gruppe will das Evangelium leben. Sie setzt sich der Botschaft Christi aus und will von dieser mit ihrem eigenen Leben eine kühne und realistische Ausgabe sein. Sie glaubt vor allem an dieses Apostolat des Lebens. Madeleine de Brel war davon überzeugt, dass die konkrete Stadt, in der sie lebte, für sie zum Ort der Berufung der Heiligkeit wird. Und worin bestand dieses alltägliche Zeugnis? in einem evangeliumsgemäßen Leben der selbstlosen Liebe und des Gehorsams durch Glaube, Liebe, Demut, Hingabe an Gott und an die Menschen. Indem sie die Unsicherheit und Nöte der Arbeiterbevölkerung teilte, war sie getragen von einer letzten Sicherheit durch die ihr restloses Vertrauen auf Gott, dem sie im Gebet stets verbunden blieb, immer erhalten blieb. Madeleine de Presles versteht sich darin, so könnten wir sagen, dass sie das Ora et Labora in ihrem Milieu, in dem sie drin stand, lebendig umsetzte. Es erinnert irgendwie auch an die Forderung, an die ganz aktuelle Forderung vom Papst Franziskus, dass die Christen nicht in den Gütern dieser Welt ihre Erfüllung finden können. Deshalb müssen alle eine solche Weltlichkeit ablegen, die dem Geist der Seligpreisungen entgegengesetzt ist. Wörtlich sagte Papst Franziskus in Assisi bei der Begegnung mit Armen, die von der Caritas betreut werden: Es ist ganz einfach lächerlich, wenn ein Christ, ein wahrer Christ, ein Priester, eine Ordensfrau, ein Bischof, ein Kardinal, ein Papst diesen Weg der Weltlichkeit gehen will. Was für ein selbstmörderisches Vorhaben ist dies? Die geistliche Weltlichkeit tötet. Sie tötet die Seele. Sie tötet die Personen. Sie tötet die Kirche. Harte Worte vom Papst Franziskus. Aber vielleicht verstehen wir jetzt die Stichworte, die Madeleine de Presles kennzeichnen. Nachahmung Jesu Christi, Leben in Gemeinschaft, fruchtbare Zusammenarbeit, Gebet, Schweigen, Einsamkeit, Einfachheit, schließlich die evangelischen Räte, Ehelosigkeit, Armut und Gehorsam. Und dann findet man vieles davon, gerade auch in der Regel des heiligen Benedikt. Wir können wirklich, wenn wir hier einen Vergleich ziehen, natürlich auch Unterschiede finden, aber auch Gemeinsamkeiten. Denn auch Benedikt betont die Stabilität an dem einen Ort, wo man ist. Und es ist auch wichtig, dass ein Ort diese Stabilität ausstrahlt. Einsatz am konkreten Ort, Stabilitas loci. Die Grundelemente von Ora Lege et Labora, wie die Bereitschaft, die Conversio Morum, das heißt die Umkehr im Leben, einen klösterlichen Lebenswandel als einen Weg der Umkehr zu begreifen, wodurch unsere eigene Berufung geerdet wird. Denn Umkehr bedeutet immer wieder auch, sich selber nicht so wichtig zu nehmen und Gott und den Nächsten an die erste Stelle zu setzen. Besondere Beachtung finden auch in der Regel des heiligen Benedikt die Armen und die Fremden und auch die Kranken. Gerade die Fremden sollen im Kloster aufgenommen werden wie Christus, denn er wird sagen, ich war fremd und ihr habt mich aufgenommen. Zusätzlich hat auch der heilige Benedikt in seinem 4. Kapitel über die Werkzeuge der geistlichen Kunst, wenn Sie eine Regel des heiligen Benedikt haben und wissen einmal nicht, was Sie beichten sollen. Das gibt es ja nicht. Man sagt, dort gab keine Sünden. Dann lesen Sie mal die Regel des heiligen Benedikt, Kapitel 4. Und dann gehen Sie anschließend. Freiwillig. Wann Sie erkennen, wie wichtig der Weg der Umkehr ist. In dem Kapitel 4 stehen auch die Werkzeuge der geistlichen, die Werke der Barmherzigkeit, also als Werkzeuge der geistlichen Kunst. Es sind Arme bewirten, Nackte begleiten, Kranke besuchen, Tote begraben, Bedrängten zu Hilfe kommen, Trauernde trösten. Also ich danke Ihnen wirklich, Ihnen Stiepel. Sie haben in all den Jahrzehnten, ich habe ja nicht so die große Erfahrung, aber ich muss sagen, ich kenne von den Gemeinden, die ich kenne, keine Gemeinde, die so aktiv war wie Stiepel. Also, dass man den Armen zu Hilfe gekommen ist. Natürlich ist jetzt nicht nur Stiepel, sondern alle, die nach Stiepel gekommen sind, nicht? Da gehört Burg Altendorf auch dazu. Ja. Also es sind konkrete Anweisungen, die der Herr uns gibt und wo wir erkennen können, dass der Herr im Grunde uns zur Umkehr führen will. Und das bedeutet mit einem anderen Wort auch Entweltlichung. Es ist merkwürdig, dass auf die Rede des Papstes Benedikt in Freiburg über die Entweltlichung so ein Aufschrei war. Das ist merkwürdig. Wer sie einmal genau durchliest, wird erkennen, dass er eigentlich das umsetzen wollte, was ich auch im ersten Vortrag schon sagte, nämlich mitten in der Welt, aber nicht von der Welt. Dass man wirklich in der Welt für Gott, für die Menschen lebt, aber sich nicht so definiert, dass man in der Welt aufgeht. Es ist eine Konkretisierung der Gottesliebe und der Nächstenliebe. Also sich nicht der sozialen Verantwortung entledigen, jedoch sich nicht dem Treiben dieser Welt ausliefern. Ein gesunder Abstand. Wir brauchen das alle, das beginnt schon beim Alltag. Schauen Sie sich einmal heute oft die jungen Leute an und die Älteren auch die Patres. Manchmal schäme ich mich schon, wenn ich jetzt mein iPhone zur Hand nehme und darin herummache, nicht? Weil die Leute denken, jetzt spielt der schon wieder. Dabei durchbeten. Man kann auch mit dem iPhone beten, nicht? Das ganze Papier drin. Das wissen aber die Leute nicht. Dann denke ich mir manchmal, oh, aus Zeugnisgründen dürfte man vielleicht das iPhone nicht in die Hand nehmen, sondern eher das Gebetbuch. Aber dann ist man halt so faul, dass man auf einer Reise dann das schwere Gebetbuch mitschleppen muss. Also ich bin nicht gegen moderne Technik, möchte ich damit sagen, aber man darf sich wirklich nicht tyrannisieren lassen von einem Flachsinn, der einen gar nicht mehr ermöglicht, die Welt, wie sie ist, auch in ihrer Schönheit, in dem wahren, guten, schönen wahrzunehmen. Wenn Sie einen Ausflug machen jetzt mit jungen Leuten, nicht, dann kann es sein, die fahren irgendwo hin und schauen dauernd nur auf ihre Kästchen da drauf, nicht? Schauen gar nicht einmal zum Fenster hinaus. Erkennen das gar nicht. Es ist wichtig, dass wir hier wieder neu Gott entdecken, indem wir wirklich uns ihm ausliefern und ihn auch erkennen im Nächsten. In der ganzen Welt ist das Bild, das Foto durch die Medien gegangen, wo der Papst einen unansehnlich entstellten Menschen umarmt hat. Es war wie der heilige Franziskus, der ja auch, indem er den Aussätzigen umarmte, wirklich die Frau Armut umarmte und dadurch ein anderer Mensch wurde. Anstoß, auch in Gemeinschaft zu leben. Die Jerusalemer Urgemeinde ist nach wie vor für uns ein wichtiges Beispiel. Seht, wie sie einander lieben. Wir leben in einer Zeit der Vereinsamung. Dafür brauchen wir das Zeugnis der Liebe heute umso notwendiger. Dass das Wort Gottes wirklich in unser Leben umgesetzt wird. Madeleine de Prel hat mehrere Bekehrungen durchmachen müssen. In ihrer ersten Bekehrung hat sie zunächst einmal Gott wieder erkannt. In ihrer zweiten Bekehrung, ein paar Jahre später, hat sie gemerkt, dass Gott in ihr wohnen will. Wie eine Inkarnation. Gott will in ihr und aus ihr leben. Und in ihrer dritten Bekehrung hat sie geschrieben, dass das von 1933 bis zu ihrem Tod ging, dass dort das Leben vor allem auch mit diesen armen Menschen für sie eine Erfahrung war, dass sie hier Gott erkennen konnte. Es ist, wie Josef Weismeyer schreibt, der Schock einer Welt, die sich von Gott entfernt hat, in der Gott niemanden zu fehlen scheint. Und ihr Lebenszeugnis wird deshalb zur Mission. Und das ist die zweite Voraussetzung für uns. Zeugnis und Mission. Indem Gott in uns lebendig wird, erkenne ich auch seine Sendung. Und diese Sendung, die sollen wir leben. Madeleine de Brel hat hier einen Text verfasst, wo sie inspiriert war von der Nouvelle Theologie und sie hat sich selber bezeichnet als Missionnaire sans bateau. Das heißt, wir sind Missionare, die ohne mit einem Schiff zu fahren, fremde Länder gleichsam bereisen. Das heißt, in die Fremdheit dieser Welt hineingehen. Wir sind Missionare, ohne mit einem Schiff in fremde Länder zu fahren, aber uns Missionare, die von der gleichen Liebe geplagt sind, treibt der gleiche Geist anderen Wüsten zu. Von seinem Sandhügel aus betrachtet der weiß gekleidete Missionar die weite Fläche der ungetauften Länder. Und dann sagt sie, oben an der großen Treppe zur Untergrundbahn blicken wir Missionare im Tailleur oder Regenmantel von Tritt zu Tritt, es ist Stoßzeit, über eine Fläche aus Menschenköpfen hin, ihre bebende Fläche, die auf die Öffnung des Tores wartet. Mützen, Hüte, Haare jeglicher Farbe, Köpfe zu Hunderten, Seelen zu Hunderten, wir ganz oben, weiter oben und überall Gott, Gott überall. Aber wie viele wissen das? Ja, wir haben unsere Wüsten. Die Liebe führt uns hinein. Derselbe Geist, der unsere weißen Brüder in ihre eigenen Wüsten leitet, führt uns zuweilen mit klopfendem Herzen auf die brandenden Treppen in die Untergrundbahnen, die schwarzen Straßen. Schon fast eine lyrische Sprache, wo man erkennt, mitten im Leben, mitten dort, wo unser Zeugnis verlangt wird, weiß es sich gesandt. Schritt für Schritt geht sie diesen Weg. Und für sie ist Apostolat wesentlich Kampf. Kampf der streitenden Kirche, wie sie selber sagt. Kampf zwischen der Welt und dem Reich Gottes, persönlich im Herzen des Einzelnen, scharf in jedem Kirchenglied, schwer ringend zwischen dem mystischen Leib Christi und den sozialen oder politischen Körpern der Völker, Staaten, Rassen und Kulturen. Sie ist der Überzeugung, dass die Kirche in diesem Kampf nicht untergeht, sondern vom Geist Gottes selbst geführt wird. Und dann kommt ein schöner Hinweis. Im Kapitel Der kleine Mönch als Kämpfer bemerkt Madeleine de Brel über das Miteinander: Du magst ein Kämpfer sein, deshalb ist dein Kloster noch lang kein Schlachtfeld. Als der kleine Mönch alle auf Hochtouren bringen wollte. Wenn wir also einmal die Benediktsregel damit vergleichen mit Madeleine de Brel, dann erkennen wir auch hier das Bild des Soldaten, des Kämpfers. Und es erinnert an das Bild im Epheserbrief bei Paulus, der von der geistlichen Waffenrüstung im Epheserbrief schreibt, wenn es heißt, gürtet euch mit Wahrheit, zieht als Panzer die Gerechtigkeit an und als Schuhe die Bereitschaft für das Evangelium vom Frieden zu kämpfen. Diese ersten drei Werkzeuge des geistlichen Kampfes dienen dazu, für das Evangelium des Friedens einzutreten. Und dann folgen noch drei weitere Elemente im Epheserbrief, nämlich der geistigen Rüstung, und das sind der Schild des Glaubens, um die feurigen Geschosse des Bösen auszulöschen, der Helm des Heils, um die Gedanken in Gottes Hoffnung zu verankern, und schließlich das Schwert des Geistes, das ist das Wort Gottes. Und als siebte Waffe, die zwar von Paulus hier im Epheserbrief nicht ausdrücklich erwähnt wird, möchte ich zusammen mit dem evangelischen Theologen Stefan Klautke die Lanze des Gebetes nennen. Gemäß dem Wort des Apostels Paulus, hört nicht auf zu beten und zu flehen. Ich habe vor einer Woche habe ich die Trauermesse gehalten, das Requiem. Es hat mich sehr berührt, wenn man mit jemandem jahrelang im Gymnasium war. Wir hatten keine große Freundschaft, im Gegenteil. Erst bei unserem 30-jährigen Priesterjubiläum, das hat mir seine Frau dann erzählt, die ich erst beim Requiem kennenlernte, die wohnten in der Schweiz, oder wohnen in der Schweiz, da kam er zurück und war ganz, wie soll ich sagen, fasziniert und begeistert von unserer Begegnung. Und mir ging es genauso. Das habe ich nicht gewusst von ihm. Aber als er schwer krank wurde, dann hat er angerufen. Er hat Bauchspeicheldrüsenkrebs gehabt, war nur wenige Monate krank. Und stellen Sie sich vor, die Frau hat mir gesagt, es waren die schönsten Monate. Ich habe noch nie ein solches Requiem gefeiert mit einer solchen Hoffnung und Freude. Die haben sicher auch viel miteinander geweint. Aber was da gewachsen ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und er war der Top-Manager unserer Abiturienten. War, wenn man so sagen kann, der erfolgreichste Mann. War Leiter der Metro in Südostasien in Hongkong. Der liebe Gott kennt Wege, die sind so verschlungen und so geheimnisvoll, dass wir im Nachhinein wirklich oft nur staunen können. Und wenn wir eben diese Hoffnung haben, die uns bewegt, dann sind wir Menschen wirklich, die anderen was mitgeben können. Und da ist es nie eine Einbahnstraße. Es ist nämlich eine Mission, wo wir nicht in eigenem Namen gehen. Wir sind gesandt von einem, der uns trägt und hilft. Deshalb gilt auch das Wort von Madeleine de Brel: Kirche ist Kirche, weil sie rettet. Kirche ist Kirche, weil sie rettet. Wir sind nicht Christuskirche, wenn wir nicht Rettende sind. Wir sind nicht Rettende, wenn wir nicht Kirche sind. Wir sind nicht Kirche, wenn wir nicht die ganze Kirche sind. Jedes Glied gehört zum gesamten Leib. Und wir sind die ganze Kirche nur, wenn wir in ihr an unserem exakten Platz stehen, was nichts anderes heißt als an unserem Platz in der Welt, wo Kirche sich durch uns hindurch vergegenwärtigt. Mission heißt, an dem Ort, wo wir stehen, das Werk Christi tun. Wir können auch sagen, Gott verorten. Jetzt kommt der letzte Punkt. Es wird auch Zeit. Das ist ja schrecklich. Eigentlich sollte man jetzt den Pater Brio predigen lassen in der Kirche. Es würde eigentlich reichen, wenn ich den Hauptzelebranten mache und du machst die Predigt. Weil er predigt nämlich so großartig, wenn ich dann noch einmal rede, nicht? Also. Ja, ich bin wirklich dankbar. Nein. Oder? Ich meine, ich kann schon machen. Aber ich finde es ja schrecklich, wenn man dauernd den Gleichen hört, nicht? Ja. Also, noch zur Verkündigung. Der dritte Zugang, um Gott einen Ort zu sichern, nach Zeugnis und Mission, ist die Verkündigung. Also wir sind gesandt durch die Kirche. Die bloße Existenz von Menschen, die motiviert von ihrem Glauben sich dem Nächsten zuwenden durch die Tat der Liebe, ist eine nonverbale Predigt des Evangeliums. Verstehen Sie, wenn wir als Zisterzienser durch Bochum gehen, brauchen wir gar nichts zu sagen. Die Leute wissen schon, dass wir für Christus stehen und gehen. Das ist wichtig. Wir brauchen dieses Zeugnis. Da braucht man gar nicht groß hinschreiben, ich bin Christ. Und was mich auch bei Madeleine de Presles wirklich fasziniert, ist ihre Verbundenheit mit dem Heiligen Vater und mit Rom. Sie wurde ja irgendwie auch eingeladen zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Und so bekennt sie nach ihrer ersten Romreise: Rom ist für mich eine Art Sakrament von Christus Kirche. Und es schien mir, als ob sich manche Gnadengabe der Kirche nur in Rom erbeten und empfangen lassen. Dabei ist sie alles andere als eine Freundin des Klerikalismus, der in sich selbst verschlossen sich selbst weidet und die Verkündigung des Evangeliums in den Raum der Sakristei verbannt, wie es Papst Franziskus sagen würde. Papst Franziskus ist hier wirklich einer, der eine kräftige Sprache hat. Das gefällt mir ganz gut. Sie wissen, wie sehr ich den Papst Benedikt liebe. Aber ich habe so den Eindruck wirklich, nicht? Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt, bei Papst Benedikt sind wir in die Schule gegangen und der Papst Franziskus sagt jetzt, auf geht's, Gemma. Nicht? Ja. Dies entspricht also diesem Auftrag von Papst Franziskus, bis an die Ränder der Gesellschaft hinauszugehen, um diese neu zu evangelisieren. Wir dürfen keine Sakristeichristen werden. Das Apostolat der Verkündigung des Evangeliums muss durch Wort und Tat geschehen. Die Kirche ist also immer in dem kirchlichen Credo. Und wir brauchen in dieser Verkündigung gerade auch den Ort der Bewährung. Es ist der Ort der lebendigen Verkündigung des Evangeliums. Es ist, so wie Madeleine de Presles sagt, und diesen Satz nehme ich vielleicht jetzt als Schlusssatz, sie sagte, Madeleine de Presles, die in einem atheistischen Umfeld als Christin lebte, erkannte es als Pflicht, diese ihre nächste Umgebung nicht gleichgültig in ihrem Gefängnis des rein irdischen zu belassen, sondern sie zu christianisieren. Sie sagte wörtlich, wenn wir in einer atheistischen Umwelt leben, stellt sie diese atheistische Umwelt uns vor die Wahl zu missionieren oder, vielleicht wissen Sie das Wort, zu demissionieren. Das heißt aufzugeben. Und deshalb lade ich Sie ein, missionieren Sie, wo Sie sind, und sind Sie Verkünder des Evangeliums und lassen Sie sich wirklich von Christus ganz erfassen, und dann wird er Ihr Leben verwandeln. Herzlichen Dank.